Guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Ich habe uns einen interessanten Begriff mitgebracht. Wir fahren als Mitarbeiter dieses Wochenende auf eine Freizeit. Und ich dachte, ich bringe diesen Begriff mal mit. Den habe ich nämlich in den letzten Jahren, wo ich in Ostdeutschland unterwegs war, immer wieder gehört. Und der hat mich lange Zeit irritiert. Der heißt Rüstzeit. Kennt ihr das? Rüstzeit? Hat mich lange Zeit irritiert, weil wir in der Kirche so eher so friedensorientiert sind und ich musste mal an Aufrüstung oder so denken und habe mich gefragt, wer rüstet sich da und wozu rüstet er sich? Und ich habe dazu heute einen Bibeltext mitgebracht, der in eine hochgradig aufgeladene Konfliktsituation hineinspricht, wo man tatsächlich gut beraten ist, mit Rüstung hineinzugehen. Auch wenn er erstmal ganz harmlos klingt. Hört, was Paulus seiner Gemeinde in Philippi schreibt. Da heißt es, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll auch das Wohl des anderen im Auge haben. Ich erinnere mich noch gut an einen politischen Salon bei Freunden, bei dem der damalige Minister Norbert Röttgen zu Besuch kam. Und wir haben ihn dann so ein bisschen interviewt und auf die Frage, warum er in die Politik gegangen sei, antwortete er zu meiner Verwunderung, dass er Kampfsport liebe. Ich sah den Politikbetrieb bis dahin mehr als ein so fein austariertes Kompromissgeschäft und wunderte mich ein bisschen über diese Antwort. Es war ja eine andere Zeit damals. Man ahnte noch nichts von den vielen angriffslustigen Männern, die heute wilde Sau spielen, die diplomatische Nachkriegsarchitektur ins Wanken bringen. Damals war ich einfach verblüfft, als ich das hörte. Und fast noch mehr hat mich bei der Beschäftigung mit dem heutigen Predigttext verwundert, dass auch Christsein Kampfsport sein kann. Im Philipperbrief ruft Paulus im ersten Kapitel seine Gemeinde auf, mit ihm mitzukämpfen für das Evangelium. An anderer Stelle in Paulus' Briefen ist von einer geistlichen Waffenrüstung die Rede, die man tragen sollte. Und Paulus kann auch von Triumphzügen sprechen, wie man sie aus dem Alltag siegreicher Cäsaren kannte, die bei der Rückkehr in ihre Stadt die Gefangenen und das Erbeutete aus der zurückliegenden Schlacht der johlenden Menge präsentieren. Ja, was soll ich sagen? Willkommen zur Kampfsportgruppe im Expo-Wahl. Heute ist Kampftraining angesagt. Blut, Schweiß und Tränen, möchte ich mal mit Churchill sagen. Wir lassen hier gleichsam geistig das Banner mit dem Spruch Heraklits entrollen. Der Kampf, der Widerstreit ist der Vater aller Dinge. Ein Moment, das ist doch eigentlich verwirrend. Ist das Christentum in seiner Metaphorik nicht irgendwo so im Wortfeld zwischen Sozialarbeit und Psychotherapie und Wellness zu verorten? Haben wir es nicht genau deshalb hier mit einer, ja wie die Soziologen immer sagen, mit einer typischen Frauenreligion zu tun? Es sei so schwer, Männer für den christlichen Glauben zu gewinnen. Ja, und mancher sagt auch, ja, sieht auch so aus, nicht? Wir haben viele Leute, die sind so ein bisschen friedensbewegt, auch so ein bisschen vorsichtige Charaktere trifft man auch oft in Gemeinden, Leute aus dem Harmoniemilieu, würde man sagen. Und wenn das stimmt, ich finde, hier im Expo-Wahl trifft es eher nicht zu, dann liegt das sicher auch an der einseitigen Wortwahl bei vielen Ansprachen und Predigten. Nein, es geht im christlichen Glauben ohne Frage auch um Kampf. Da ist anscheinend etwas nicht von selbst zu haben. Da gibt es widerstreitende Interessen. Gott bewahre, auch in der Gemeinde und sogar in einer Vorzeigegemeinde wie in Philippi. Denn was über die berichtet wird, ist schon beeindruckend. Es gibt viel Gutes über euch zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Donnerwetter, geisterfüllt, liebevoll, herzliche Gemeinschaft. Was soll man sagen? Ist großartig, oder? Da will ich hin. Kommt ihr mit? Kommt keiner mit, ihr seid einfach zu loyal zum Expo-Wahl. Im vierten Kapitel ruft Paulus dann nämlich einige Gemeindeglieder namentlich doch zu Ordnung und zum Frieden auf. Muss man leider sagen, Mist, das Reich Gottes ist doch noch nicht angebrochen. Meine geistlichen Geschwister, die bucklige Verwandtschaft, die haben sich schon wieder durch ihr Verhalten stinkend gemacht. Oder nüchterner, wie überall, es gibt Streit. Wo Menschen aufeinandertreffen, sind Meinungsverschiedenheiten an der Tagesordnung, wie eine Gemeinde sein sollte, in welche Richtung es gehen soll, was wichtig ist und was nachrangig, da ist man sich schlicht uneinig drüber. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit diesem Unabänderlichen um? Man kann die Augen davor verschließen, kann man machen, sowas gibt es bei uns nicht. Das ändert aber nichts daran, dass der Elefant im Raum ist. Und außerdem ist das Gerede und auch das Gemunkel bald unüberhörbar. Und was das mit Kampf und Krieg zu tun hat, das fragt man sich jetzt vielleicht, mehr als man vielleicht ahnt. Ich habe ja in der Vergangenheit hin und wieder so Kommunikationscoachings in der freien Wirtschaft gemacht. Und wenn man Konflikte in einer Abteilung hatte, dann habe ich immer gern ein Schaubild von der sogenannten Glaselschen Treppe aufgelegt. Mancher kennt das vielleicht. Der Coachee muss dann das Maß an Eskalation in seinem Konflikt einschätzen, den er mit mir gerade bearbeitet. Und dieses Konzept präsentiert die verschiedensten möglichen Eskalationsstufen in einem bestimmten Konflikt. Jede Stufe hinunter kommt dem Abgrund in Richtung totaler Krieg ein bisschen näher. Da ist der Weg fließend, von der Kommunikationsstörung über Misstrauen, Koalitionsbildung, Drohstrategien, Verdinglichung des Gegners bis zur offenen Kriegsmoral mit Vernichtungsrhetorik. Alles schon erlebt. Gibt es sowas in Gemeinden auch? Leider ja. Und der Kampf, den es zu führen gibt, ist einer der schwersten Kämpfe, nämlich der Kampf gegen sich selbst, gegen den eigenen Schweinehund, gegen das adamitische Ich, möchte ich mal sagen. Das Ich außerhalb von Christus. Die Bibel ist hier realistisch, dieser Kampf ist ohne Gottes Hilfe nicht zu gewinnen, weil wir uns unserer selbst leider als Alliierten in diesem Krieg nicht so ganz sicher sein können. Also das rousseauische Märchen vom Menschen, der im Kern angeblich gut sei, das kauft die Bibel nicht ab. Sie weiß, wie Martin Buber es formuliert, dass wenn sich zwei Menschen begegnen, dann begegnet ein Abgrund dem anderen. Und die Bibel weiß auch, dass Menschen fallen können, auch christlich gesinnte Menschen. Und da heißt es kämpfen. Kämpfen, dass Christus in uns Gestalt gewinnt gegen all diese anderen Regungen, die uns in eine ganz andere Richtung ziehen möchten. Kämpfen, damit Menschen an unserem Leben erkennen, dass da ein Gott ist, der sich in unseren Niederlagen auch verherrlichen kann und durch seine Gnade heilt. Meine Erfahrung ist, dass keine lineare Erfolgskurve, die sozusagen mit zunehmendem Alter nach oben zielt, sondern es ist eher wie so wie der DAX, ja, also der deutsche Aktienindex, der so ein bisschen Zickzackkurven oft nimmt. Ja, kämpfen, wir müssen kämpfen, sagt Paulus, und er legt in unserem Predigttext eine großartige Trainingseinheit vor. Ich lese ja immer wieder mal so in der Bibel und ich muss auch heute wieder sagen, die Bibel ist ein ziemlich gutes Buch, denn sie legt sehr genau den Finger an die neuralgischen Punkte, wo wir den Kampf zu verlieren drohen, gerade auch, weil unsere Strategien oft von naiven, weil den Gegner unterschätzenden Voraussetzungen ausgehen. drei Hinweise von Paulus, die ich aus dem Text als Impulse empfangen habe. Erstens, übt euch in Einheit. Zweitens, seid bescheiden. Und drittens, nehmt einander Anteil, aneinander Anteil. Das sind drei unscheinbare Ratschläge, die es aber in sich haben. Also halte durch, es geht ja um Kampf und nicht um Kirchenschlaf. Erstens, Einheit. Erstens, übt euch in Einheit. Da war ich erstmal so ein bisschen genervt, als ich das las. Ich dachte nämlich, jetzt kommt wieder dieser ganze erwartbare, diese Einheitssoße, wo sich alle zusammenreißen sollen, ihre Differenzen am besten wegbeten. Und am Ende dieser berüchtigten Gebetsrunden unterscheidet sich das alles kaum von einer gruppendynamischen Sitzung, wo man dem Einzelnen den Gruppenwillen bzw. den Willen dessen mit dem höchsten Manipulationstalent unterjubelt. Und das Ganze nennt man dann Einheit. Solche unlauteren Prozesse, die gibt es durchaus auch fromm bemäntelt, wo man sich im Gebet scheinbar höheren Weiden herbeiholt und dabei doch allzu leicht Gottes Willen mit dem eigenen verwechselt. Leider muss man auch das sagen. Der alte Mensch, der Teil von uns, der sich von Gott unabhängig machen möchte, der missbraucht mitunter sogar die Religion, das Gebet und den Namen Gottes, um sich im Kampf durchzusetzen. Und da kann ich nur sagen, lasst euch nicht durch fromme Sprache blenden. Manches Gebet richtet sich nicht an Gott, sondern an die Mitbeter. Es wird dann zum Bruch des zweiten Gebotes. Es ist Missbrauch des Namens Gottes. Aber das meint Paulus mit seinem Ruf nach Einheit gerade nicht. Was aber dann? Zunächst wollen wir anhand des Predigttextes festhalten, dass es anscheinend keinesfalls so ist, dass Menschen einander schon deshalb besser verstehen, wenn sie Gott verstehen. Hier sind gottergebene Menschen in Philippi, die leben mit Gott und reden mit ihm. Aber das Gespräch mit den Geschwistern, im Herrn, das fällt ihnen denkbar schwer. Sowas gibt's. Und wenn Paulus ihnen nun zuruft, eines Sinnes zu sein, dann ruft er nicht zu einer Uniformierung des Sinnes auf. Wir sollen auch nicht das ausschalten, was wir als Einzelne vor Gott erkannt haben und dann dem Willen der Gruppe unterordnen. Gleichschaltung ist eine Sache totalitärer Systeme, aber nicht Sache des Heiligen Geistes, der als Schöpfergeist schließlich die Schöpfung in all ihrer überbordenden Vielfalt hervorgebracht hat. Und der an Pfingsten unterschiedliche Sprachen und Kulturen einander hat verstehen lassen, ohne dass sie sich erst auf eine Einheitssprache einigen mussten. Pfingsten war kein verkappter Esperanto-Kurs. Und ich kann nur sagen, seid wachsam und misstrauisch, wenn an irgendeinem Ort alle dasselbe sagen und Sprache geregelt wird wie der Verkehr. Wo Sprache reglementiert und verengt wird, da reduzieren sich auch die Korridore des Denkens. Einheit und Einheitsbrei sind zwei unterschiedliche Dinge. Einheit ohne Einheitsbrei verspricht dagegen die Liebe. Sie bringt Vielfalt hervor. So ist auch das beste Gegenmittel gegen Sprachlosigkeit die Liebe. Merken wir sofort, wenn wir Radio hören. Das fällt sofort auf. Das häufigste Genre in der Popmusik ist das Liebeslied, der Love Song. Eine schier unendliche Reihe an Bildern und Umschreibungen für den Geliebten könnte man jetzt anführen. Nein, es muss nicht bei Mäuschen und Bärchen bleiben. Selbst nachdem die Tierwelt ausgeschöpft ist, ist noch viel Luft nach oben, leider auch nach unten. Gewagte Metaphern, wilde, originelle Vergleiche. Warum? Naja, weil Liebe kreativ ist, sie ist schöpferisch, sie hasst das Klischee. Und warum? Weil der Geist der Liebe uns total gegenwärtig werden lässt, geistesgegenwärtig. Im Gleichschritt mit dem geliebten Partner, der uns beständig vor Augen ist. Wir denken ihm nach, auch wenn er gerade weit weg ist. In innerer Verbundenheit bewegen wir uns im liebenden Gleichschritt mit dem Partner. Eine ganz eigentümliche Bewegung, ganz sicher kein Stechschritt militärischer Synchronizität, eher ein liebender Tanz, wo jeder sein Ureigenes tut, seine Originalität und Kreativität behält und sich doch beide zu einer höheren Einheit vereinigen. Einheit in Verschiedenheit. Und genau um dieses Phänomen geht es auch Paulus. Er fügt dem Appell eines Sinnes zu sein Folgendes an. Seid dabei im Gleichmaß der Liebe. Und die Gemeinde weiß, worum es hier geht. Sie wird gleichsam auf ihren Markenkern zurückgeführt, auf ihr Epizentrum. Christus, der uns liebt. Es ist das Zentrum der Einheit, aus der wir alle bereits kommen und auf die wir uns wieder besinnen dürfen. Ohne Christi Liebe wären wir nicht hier. Und weil es die Liebe Gottes in Jesus Christus gibt und Menschen sie erfahren haben, dürfen wir auch in diese gemeinsame Einheit zurückfinden. Die Konzentration auf diese Liebe, das ist der Schlüssel. Und nun ist die Liebe Christi ja nichts Unbestimmtes. Es geht nicht um ein allgemeines Gefühl oder so ein waberndes Prinzip von Offenheit oder Nettigkeit, sondern es geht um eine ganz konkrete Person, in der uns die Liebe Gottes erschienen ist. Offenbart als der Rettungswille Gottes für einen Menschen, der sich heillos in sich selbst verlaufen hat, dort am Kreuz. Der zeitlebens der Herrlichkeit seiner Gottesebenbildlichkeit hinterher spürt, ob bewusst oder unbewusst. Und der diese Liebe Gottes ganz individuell erfahren hat, allgemein gesprochen rettend und doch in jeder seiner ganz persönlichen Nuancierung. Jeder hier, der sie erlebt hat, könnte nun seinen ganz persönlichen Love-Song singen. Es ist dieselbe Liebe. Es ist derselbe unglaubliche, liebende, barmherzige, um mich und dich ringende Herr Jesus Christus. Und doch hat jeder, der von ihm gewonnen wurde, seine ganz eigene Strophe beizutragen. Unsere individuelle Verlorenheit und die ganz spezifische Rettung, mit der uns Christus befreit hat. Und ich bitte euch deshalb, sing nicht meine, sondern sing deine eigene Strophe. Wir sind eines Sinnes, nicht weil wir alle dasselbe im Sinn haben, sondern wenn wir den einen im Sinn haben. Jesus und was er für mich getan hat, jeder auf seine Weise. Jeder singt sein Lied. Der eine vielleicht ähnlich wie Paul Gerhardt, der andere eher wie Lady Gaga. Und wenn wir darüber streiten, was nun dran ist in der Gemeinde, dann können wir das tatsächlich in Einheit tun, auch wenn wir für unterschiedliche Dinge eintreten. Solange wir das nämlich mit dem Blick der Liebe auf den Gekreuzigten und Auferstandenen tun und unser Liebeslied singen, sprich den Geschwistern klar machen, warum gerade mein Anliegen dazu beiträgt, dass Christus sich darin verdeutlicht und seine rettende Liebe bezeugt, und dann dürfen wir durch alle Auseinandersetzungen hindurch zuversichtlich sein, dass wer in dem einen verbunden ist, auch auf das Gemeinsame hinarbeitet. Zweiter Punkt, Bescheidenheit. Hilfreich dafür, hier kommen wir zu Paulus zweiter Trainingseinheit, ist Bescheidenheit. Das ist ja heute im Zeitalter selbstdarstellerischer Imagekultur und gepimpter Lebensläufe ein wenig befremdlich. Bescheidenheit? Wer braucht Bescheidenheit? Wir haben in der Berufswelt das Leistungsprinzip vielfach durch das Blender-Prinzip ersetzt. Ich kenne jemanden, der hat eine Sprachenschule eröffnet. Auf seiner Website weist er als seine Expertise das Direktorat über mehrere Sprachenschulen aus. Da ich seine Berufsbiografie kenne und mir lediglich bekannt war, dass er als Angestellter Englisch in einer Sprachenschule unterrichtet hat, fragte ich ihn, was waren das denn für Sprachenschulen? Habe ich da was verpasst? Sagt er mir ungeniert, ich habe mal dort meinen Direktor 4 Wochen kommissarisch vertreten, als der kündigte. Und jetzt habe ich meine eigene Sprachenschule gegründet. 1 + 1 = 2, das sind mehrere. Also bin ich Direktor von mehreren Sprachenschulen. So einfach ist das. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Das war in der Antike nicht anders. Bescheidenheit war zu Paulus Zeiten als Sklavengesinnung verschrien. Nur dem beschränkten Leben stand Bescheidenheit gut zu Gesicht. Ansonsten war Durchsetzungsfähigkeit und die Sprache der Ellenbogen erste Bürgerpflicht. Das Leitmotto lautete, tue Großes und rede darüber. Das wird dich groß machen. Und wenn du groß bist, hast du Gestaltungsmacht und das wird dein Leben mehren. Das ist die Logik der Welt zu allen Zeiten. Man könnte sagen, das ist kulturgewordener Selbsterhaltungstrieb. Nun hat aber die christliche Gemeinde etwas erlebt, was diese Logik durchbrochen hat. Paulus Liebeslied klingt deshalb wie folgt. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Also Paulus hat erkannt, dass hier einer die Logik des Größer, Schneller, Weiter, das Prinzip des Me, Myself and I, durchbrochen hat, um diese Welt zu retten. Denn von Christus her, von seinem Kreuz, war ja überdeutlich geworden, die Logik der Welt funktioniert ja gar nicht, sondern führt vielmehr zum Gau, zu ihrer Zerstörung. Und wenn wir den üblichen Mechanismen folgen, die in der Gemeinde natürlich genauso zu finden sind wie anderswo, nämlich Geltungssucht, Egoismus, Ehrgeiz, Stolz, resignierender Trotz, dann führt das nicht nur nicht zum erwünschten Ziel, mein Leben zu mehren, sondern es erzeugt auch unversöhnlichen Streit. Es verhindert Einheit. Die stellt sich aber dort ein, wenn wir uns von Jesus leiten lassen. Jesus nicht nach Größe für sich selbst gestrebt, Jesus hat nicht nach Größe für sich selbst gestrebt, sondern im Gegenteil sich für uns erniedrigt. Er hat seinen Status als Gottessohn aus Liebe fahren lassen, um uns zu retten. Er hat Demut und Bescheidenheit vorgelebt. Und wenn wir uns aufblasen und zur Durchsetzung unserer Wünsche oder unseres Rechthabens die Sprache der Ellenbogen bemühen, dann wird dabei auch eines deutlich. Wir leben dann faktisch nicht im Glauben an Gott, der uns Daseinsberechtigung in seinem Reich an seiner Seite schenkt, sondern wir suchen dann unser eigenes Recht und unsere eigene Daseinsberechtigung vor den Menschen durchzusetzen, unsere eigene Gerechtigkeit und geben damit zu erkennen, dass uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, doch im Grunde ziemlich egal ist. Das Tragische dabei, wir kommen nicht mal zum Ziel. Der Mensch auf der Suche nach Status und Selbstbehauptung ist wie einer, der Salzwasser trinkt. Er wird immer durstiger. Er sucht die verlorene Herrlichkeit seiner Gotteskindschaft in Dingen, die sie nicht ersetzen können. Jede Form von Selbstrechtfertigung, die scheitert daran, dass uns Rechtfertigung in Wahrheit von anderer Stelle zuteil ja geschenkt werden muss. Und Gott will das ja schenken. Er sagt, glaub mir, vertrau mir, du darfst mein Kind sein. Du hast dein Leben ohnehin von mir, deinem Schöpfer. Deine Gesundheit, dein Lebensalter, das kannst du doch nicht selbst bestimmen. Lass es dir also schenken, statt es dir erkämpfen zu wollen. Dein Leben ist Geschenk. Und das zu erkennen und anzunehmen, das macht realistisch und dann auch irgendwie bescheiden. Und zugleich entkrampft es und nimmt diese Verbissenheit weg. Und es führt in die Einheit zurück, die wir verloren haben. Letzter Punkt, Anteilnahme. Achtet den anderen höher als euch selbst, sagt Paulus. Ich muss an manches Gespräch denken, wo die Redeanteile sehr eindeutig verteilt waren. Der andere erzählt und erzählt, man selbst stellt nur Fragen. Und am Ende sagt der andere, das war aber schön, dass wir uns mal unterhalten haben. Ich denke dann zwar einerseits immer, eigentlich hast ja nur du geredet. Andererseits weiß ich, das hat er jetzt echt mal gebraucht, dass ihm einer zuhört. Und ich glaube in der Tat, wir tun einander in der Gemeinschaft einen Riesendienst, wenn wir den anderen sehen, ihn vorkommen lassen, ihn hören. Ich hatte das schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn wir mehr in dieser Weise funktionierende Gemeinschaften mit tragfähigen Beziehungen hätten, wo sich Menschen gegenseitig tragen und auch ertragen, dann müssten unsere Psychiater, Psychologen und Therapeuten nicht dauernd Überstunden schieben. Und wir alle würden auch dran gesunden. Weil wir wieder einen Blick für die Belange unserer Mitmenschen bekommen, statt uns den ganzen Tag nur um unsere eigenen Probleme zu drehen. Auf in den Kampf, sagt Paulus. Christsein ist Kampfsport, Kampfsport der paradoxen Art freilich. Es ist Kampf gegen sich selbst und den alten Adam. Es ist der Kampf, endlich nicht mehr kämpfen zu müssen und zur Einheit in Christus zurückzufinden. Eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Das macht bescheiden. Das schenkt Kraft zu wirklicher Auseinandersetzung aus einer höheren Einheit. Und es verheißt einen Frieden, der tiefer geht, als ihn nicht Angriffspakte und brüchige Sprachregelungen schaffen könnten. Deshalb auf in den Kampf. Amen.